Wir machen weiter im Epheserbrief. Ich werde immer so alles möglich beladen. Ist zufällig einer Kowalke hier? Kowalke? Sind Sie das? So, dann gebe ich Ihnen das. Also wir stehen Epheser 3, Vers 19. Hier drin. Epheser 3, Vers 19. Es ist schlimm, dass unsere Bibelstunde oder vielmehr meine Auslegung immer wieder unterbrochen wird durch meine Reisen. Es mag Sie trösten, dass es keine Vergnügungsreisen im Allgemeinen sind. Aber die Schwierigkeit ist, dass Sie jetzt den Faden wieder kriegen. Darf ich noch mal ganz kurz sagen, der Paulus hat drei Kapitel lang die gewaltigsten, herrlichsten Einblicke tun lassen in den Reichtum des Evangeliums. Und nun schließt er das dritte Kapitel ab. Machen Sie sich klar, dass Paulus keine Kapiteleinteilung hatte. Verstehen Sie? In den Briefen stand nicht erstes Kapitel per so und so viel. Das ist eine spätere Einteilung. Sie schreiben auch keine Briefe. Liebe Paula, Kapitel 1, Vers 1, wie geht es dir? Vers 2, das ist spätere Zusatz. Aber er schließt diesen Abschnitt ab mit einem großen, gewaltigen Fürbittengebet von Vers 14. Derhalben beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesu Christi. Und da bittet er nun für diese angefochtene Gemeinde in der großen Weltstadt Ephesus, die ganz ähnlicher Lage war wie wir heute. In Ephesus war die erste große Massendemonstration, von der man hört. Können Sie da Apostel nachlesen, nicht? Er erbittet für diese Gemeinde einige Dinge. Und da habe ich gesagt, was der Apostel dieser Gemeinde erbittet, das muss ja für ein Christenleben unendlich wichtig sein. Das Wichtigste. Verstehen Sie? Es ist sehr wichtig, dass wir gesund sind. Es ist sehr wichtig, dass wir, ja, nicht wahr, das weiß ich, schöne Ferien kriegen. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir genug Geld haben. Aber sagt Paulus, dafür bete ich jetzt nicht für euch. Das ist mir nicht das Wichtigste. Er kann nicht alles aufzählen, was ein Mensch braucht. Er zählt nur das Wichtigste auf. Und das, worum er bittet, ist also für Christenleute das Wichtigste. Und darum sind mir diese kommenden Verse so wichtig. Vers 16, dass er euch Kraft gebe, am inwendigen Menschen stark zu werden. Dass der inwendige Mensch stark wird. Ich habe eben von meinen Jungs gehört, ich habe einen Kampf geführt. Sie könnten Samstag nicht kommen, meine Bekaler, da wäre nämlich deutsche Fußballmeisterschaft von 5 bis 7 gerade. Und das müssten Sie sehen. Da habe ich gesagt, ich glaube, unsere Gemeinschaft um Gottes Wort ist viel wichtiger. Ist viel wichtiger. Und da haben wir einen Ringkampf. Sie sind sportfeindlich. Ich, großer Schwimmer, nicht wahr? Ungeheurer Reiter früher mal gewesen. Ich sportfeindlich, gar keine Frage, nicht? Bin ich nicht. Aber ich frage, was ist wichtiger? Nicht wahr, diese Männer, die jetzt am Samstag deutsche Fußballmeisterschaft, ich will sie nicht da draufsetzen, nicht? Das ist wirklich nicht wichtig, wenn den Leder besser treten kann, nicht? Ich bin überzeugt, jeder Ochse könnte es am allerbesten, nicht? Ja, was werden die jetzt noch trainieren? Was meint sie? Was werden die jetzt trainieren? Stark zu werden am äußeren Menschen. Und der innere Mensch verkümmert vielleicht total. Und da sagt der Apostel Paulus, mein erster Wunsch für euch, dass er stark wird am inneren Menschen. Am inneren Menschen. Trainiert darauf, ja? Stark im Glauben, in der Liebe, in der Hoffnung. Dann, ich wünsche euch als ganz Wichtiges, dass Christus wohnt durch den Glauben in euren Herzen. Dass klar ist, wer eigentlich in meinem Leben zu regieren hat. Dann, dass ihr durch die Liebe gegründet und eingewurzelt werdet. Dass wir endlich aus dem Sandhaufen eine Gemeinde werden. Dass wir untereinander Liebe haben, nicht? Untereinander Liebe, das müssen wir uns kennen überhaupt dazu. Weiter, dass ihr Erkenntnis bekommt, Vers 18. Dass ihr begreifen mögt mit allen Heiligen, also mit allen Kindern Gottes, welche sei die Breite und die Länge und die Tiefe und die Höhe. Das heißt, dass man auch Erkenntnis Jesu Christi hat. Nicht so ein bisschen Gefühlschristentum, sondern wirklich Erkenntnis des Heils. Und nun wünscht er Ihnen noch was. Bis dahin hatten wir es besprochen. Er, was also wichtig, das, was ich eben genannt habe, und nun wünscht er noch eins. Dass ihr erkennt, Vers 19, die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, auf dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Lassen Sie mich dabei erstmal stehen bleiben. Das wünscht der Apostel Paulus, also uns jetzt, das wünscht der Herr uns, das spricht der Heilige Geist, dass wir erkennen die Liebe Christi, die alle Erkenntnis übertrifft, auf dass wir erfüllt werden mit allerlei Gottesfülle. Dann fange ich mit der ersten Hälfte an. Sehen Sie, das ist wieder einer von den unerhörten Paradoxien der Bibel. Wenn Sie nicht so gewohnt wären, in Bibelstunden lampfromm dazusitzen, nicht? Da sind lauter zahme Leute beieinander. Dann hätten Sie jetzt laut aufgelacht, oder wenn Sie zum ersten Mal diesen Satz gehört hätten, hätten Sie laut aufgelacht. Erkennende Sache, die alle Erkenntnis übertrifft, ja entweder oder. Entweder kann man sie erkennen, dann kann sie nicht alle Erkenntnis übertreffen, also sie trifft alle Erkenntnis, übertrifft alle Erkenntnis, kann ich sie nicht erkennen. Verstehen Sie? Wir haben hier so eine typische biblische Paradoxie vor uns. Eine Sache erkennen, die alle Erkenntnis übertrifft. Und im Griechischen kommt das eigentlich noch deutlicher raus, noch provozierender, nicht? Erkennen, da steht beinahe dasselbe Wort. Erkennen, was man eigentlich erkennen kann, weil es über die Erkenntnis rausgeht. Es gibt eine ähnliche Stelle, wo der Apostel Paulus mal sagt, da habe ich am Kirchentag in Leipzig drüber gepredigt, habe mit meiner umgeschmissen, wie ich da vorbereitet habe. Wir, also unsere Trübsal, die Zeit nicht und leicht ist, schafft eine über alle Maßen herrliche Wichtigkeit. Uns, die wir nicht sehen, auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Das ist ja eigentlich toll, nicht? Wir sehen aufs Unsichtbare, nicht aufs Sichtbare. Also wenn ich Weltmensch würde, würde ich laut lachen und sagen, hört mal. Sag ich, jawohl, da kapierst du mich um Funken voll. Das ist gerade der Witz bei der Geschichte. Verstehen Sie? Sehen aufs Unsichtbare. Und so ähnlich ist es hier. Erkennen, was übers Erkennen hinausgeht. Ich möchte versuchen, das Wort ich habe dran rumbuchstabiert selber, wie ist das gemeint, nicht? Und ich will nichts davon abbrechen, dass es paradox bleibt, ein paradoxes Wort ist. Ihr sagt also zunächst, ihr sollt die Liebe Jesu Christi erkennen. Das ist ihm wichtig, dass man die Liebe des Heilandes erkennt. Es gibt so viele Christen, die haben tiefe Erkenntnisse, kopfmäßig. Aber die Liebe Jesu Christi, dass sie geliebt sind, mit einer unfassbaren Liebe, das ist noch nicht aufgegangen. Wissen Sie, man kann sich in christlichen Kenntnissen bewegen und ist doch eiskalt geblieben dabei. Und das Herz ist nie aufgetaucht und der Verstand noch das Recht nicht. Aber wenn die Liebe Jesu Christi auf mich zukommt, dass ich sie erkenne, dann schmilzt alles Eis von unserem Herzen. Dann schmilzt alles Eis von unserem Herzen. Nicht? Also es sind Brautleute hier und Eheleute. Darf ich Sie mal daran erinnern, was das für ein Augenblick war, als ihnen tatsächlich aufging, und das Mädchen hat mich tatsächlich lieb. Wenn die mich richtig kennt, täte sie es nicht, aber sie hat mich lieb, nicht? Verstehen Sie, da, erinnern Sie sich an den Moment, da sind ja so ganz junge Brautleute da unten, nicht wahr, und Hochzeitsleute und so. Vielleicht ist mancher Mann so eingebildet, dass er sagt, kann ich verstehen, dass er mich liebt. Dann will ich das Mädchen ansprechen und sagen, was war das für ein Augenblick, wo der hat mich tatsächlich liebt, nicht? So. Verstehen Sie, das kann man schildern, das ist ein Moment, nicht, wo auf einmal es hält wird endlich vor einem. Und nun denken Sie, Es geht einem auf. Der, der gesagt hat, mir ist gegeben, alle Gewalt im Himmel auf Erden. Der in der Weltgeschichte das letzte Wort hat. Der wiederkommen wird und die Welt wird schreien, ihr Berge fallt über uns in den Hügel, deckt uns. Der hat mich persönlich lieb. Und zwar so lieb, dass ich es eigentlich fassen kann. Ich kann diese Liebe studieren am Kreuz. Da geht sie mir am größten auf. Er hat auch an mich gedacht, als er rief, es ist vollbracht. Das kann ich nie verstehen. Da hängt Jesus am Kreuz vor 2000 Jahren. Und da hat er nichts anderes gedacht, als wieder im Busch, ich möchte dich loskaufen. Das fasst meine Vernunft nicht. Aber so ist es, nicht? Sie dürfen ihren Namen einsetzen. Da geht er die Liebe auf, die man schon nicht kapieren kann. Aber ich studiere Jesu Liebe nicht nur am Kreuz, sondern ich verfolge mich. Sie kennen den 23. Psalm, der Herr ist mein Hirte. Der heißt am Schluss, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich habe es mal wieder im Hebräischen neulich nachgesehen. Es heißt tatsächlich, werden mich verfolgen. Da steht das Wort, wie wenn ein Feind verfolgt, ihm umbringen will. So verfolgt mich die Liebe Jesu. Gutes und Barmherzigkeit, nicht? Verfolgen mich mein Leben lang. Der Apostel Paulus drückt es mal so aus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz. Ich darf von dieser Liebe Jesu täglich Eindrücke haben. Ich darf morgens aufwachen und mich freuen, dass der König aller Könige sich nicht nur für mich interessiert, sondern mich lieb hat. Mich lieb hat. Also setzen Sie Ihren Namen ein. Man kann es beinahe immer bloß noch persönlich sagen, nicht? Da müsste man doch morgens eigentlich schon anfangen zu singen. Mit den Vögeln um die Wette, sofern sie Wörtchen dagegen da haben. Bei mir singen sie doll vom Fenster. Und stattdessen kommen wir rausgekrochen und haben morgen schlechte Laune, ist ja einfach töricht. Da sagt der Paulus, erkenn die Liebe Jesu Christi. Dann sieht die ganze Welt ernsthaft anders aus. Und nun sagt er, aber du erkennst sie nie ganz. Du erkennst sie nie ganz. Du kannst Kreuz studieren, dann fällt Haus dich um, wie er dich lieb hat. Und seine Liebe kann ausgegossen sein in dein Herz. Und Gute und Herzlichkeit verfolgen dich wie ein Feind. Und da hast du noch nicht annähernd kapiert, wie lieb Jesus dich hat. Ich halte das für eine Botschaft, die für unsere Zeit ganz neu herrscht. Es ist mir unheimlich in der Seelsorge mit meinen Jungs, wie verlassen sie alle sind. Ich sagte neulich mal, der Arzt spricht von Kontaktschwäche. Es ist mir so bitter, wie meine jungen Kerls keinen Kontakt zu ihren Müttern oder ihren Vätern finden. Nicht? Das können sie manchmal ohrfeigen. Wie Kinder zum Teil die Väter, nicht? Sag ich, Mensch, was er jetzt mit mir gesagt hat, erzähl es deinem Vater. Erzähl's mal deinem Vater, der ist glücklich, wenn du mal so mit ihm sprichst. Das kann ich. Verstehen Sie? Und das ist eine Schuld und das ist eine Not und es geht uns im Grunde allen so. Wir sind schrecklich einsame Leute. Und zunächst mal wissen, Jesus liebt mich viel mehr, als ich es verstehen kann. Sie übertrifft alle Erkenntnis. Sie übertrifft darum alle Erkenntnis, weil wir uns eigentlich immer nur vorstellen können, dass Liebe doch irgendwie verdient sein soll. Nicht? Also wenn meine Frau mich liebt, denke ich meiner schönen blauen Augen. Nicht? Also, verstehen. Also, nehmt es nicht ernst. Sie verstehen. Ich denke, ein schönes junges Mädchen, die viel geliebt ist, die sagt, na ja, ich in den Spiegel guckt, ich bin auch danach. Verstehen Sie? Oder ein Mann, der geliebt wird, der sagt, nun ja, verstehen Sie? Oder wenn es ein Wunder ist, dann wird er es verdienen. Wir wollen Liebe immer verdienen. Darum übertrifft Jesu Liebe alle Erkenntnis, weil sie ganz unbegründet ist. Wir müssen dem Sohn Gottes ein Gräuel sein. Mit unserem ganzen natürlichen Wesen sind wir ihm widerlich. Wir sind ganz anders wie er. Er ist von Herzen demütig, wir sind von Herzen hochmütig. Er ist von Herzen rein. Welche strahlende Reinheit geht von Jesus aus? Wir sind von Herzen unrein. Nicht wahr? Keine Lüge war in seinem Munde erfunden. In unserem Munde werden 1000 Lügen erfunden. Jesus hat keinen Grund, uns zu lieben. Nein, also wissen Sie, wenn Sie auch, lieber Herr, sowieso für Ihre Frau einen Grund zur Liebe sind und sehr liebenswürdig, aber Jesus hat keinen Grund, Sie zu lieben, liebe Frau, sowieso. Verstehen Sie? Jesus hat keinen Grund, uns zu lieben. Und er liebt uns, wie uns nie jemand lieben wird und geliebt hat. Und darüber trifft sie einfach jede Erkenntnis. Das ist eine ganz andere Liebe, als wir es unter uns gewohnt sind, verstehen Sie? Ein junger Mann wirbt um die Liebe eines Mädchens, nicht? Und so, ich habe um Jesu Liebe nicht geworben. Da habe ich schon geliebt, hat er für mich starb. Das ist eine die übertrifft jede Erkenntnis. Sie sind nicht verdient, ganz und gar unverdiente Liebe. Sie kommen frei auf mich zu. Der Sohn Gottes hat mich geliebt, liebt mich und wird mich lieben in Ewigkeit. Das ist eine Sache, die kapiere ich nicht. Wenn ich Jesus wäre, ich hätte wieder Busch nicht lieben. Verstehen Sie? Der Stockmeier hat mal gesagt, ich bin dem Stockmeier böse. Das war ein bekannter Evangelist. Der ist Stockmeier. Er sagte, ich bin mit Stockmeier auseinander. Wir sind uns böse. Das ist ein feines Wort. Ich bin mit dem Busch auseinander. Ich bin ihm auch böse. Ich mache ihn nicht. Und da kommt Jesus und sagt, ich nicht. Ich hab dich nicht. Ich hab dich nicht. Das ist unfassbar. Das ist der übertrifft alle Erkenntnis. Das habe ich deutlich gemacht. Und sagt Paulus, aber das müsst ihr erkennen, diese unerkennbare Liebe. Ich habe versucht, ein biblisches Beispiel. Spreche ich laut genug, verstehen Sie mich da hinten? Meine Mutter sagt immer, du stotterst, du kannst nicht Pfarrer werden. Und in der Testingsruhkonferenz sagte einer zu mir, der ganz vorne saß, ja, die verstehe ich schon gar nicht. Und da habe ich gesagt, meine Mutter hat recht gehabt, ich stottere. Aber ich will versuchen, deutlich zu reden. Ich versuchte ein biblisches Beispiel. Und da geriet ich auf die Bekehrung des Paulus. Sie kennen die Geschichte, wie Paulus ein Feind Jesu Christi ist, auf dem Marsch, die Christen zu verfolgen. Da umleuchtet ihn ein Licht vom Himmel. Es ist so hell, dass er blind wird und 3 Tage blind ist. Und doch sagt er später, ich bin noch ein Apostel, ich habe den Herrn gesehen. Er sah ihn und doch war es viel heller, als er ihn richtig erkannt hätte. So ist mit der Liebe Christi. Das ganz, ganz helles Licht in unserem grauen Alltag aufgeht. Das Licht ist viel zu hell, als dass wir es ganz ausmessen könnten. Aber das können wir kapieren. In diesem Licht kann ich fröhlich werden. Ich bin geliebt. Aus Gnaden. Als ich es begriff und ich mich bekehrt habe, habe ich gesagt, Herr Jesus, ich kann dir auch für Zukunft eigentlich gar nichts versprechen, weil ich ein sehr labiler Charakter bin. Aber ich will dir gehören und deine Liebe annehmen. Nicht mehr. Liebe, die alle Erkenntnisse übertrifft. Auch lassen wir uns eben den Vers zwischendurch singen. Ich bete an die Macht der Liebe. Das können wir auswendig, nicht? Wollen Sie jetzt nochmal, also ich möchte gern, dass Sie den Zusammenhang mitkriegen. Das ist ja für Fortgeschrittene hier. Was erbittet Paulus? Ich fasse es zusammen. Dass er im inneren Menschen stark werde, dass Jesus in ihren Herzen wohnt, dass sie in die Gemeinschaft hineingewurzelt werden, dass sie Erkenntnis bekommen und dass sie die unerhörte Liebe Jesu fassen. Und nun fasst er all diese Wünsche zusammen mit dem Wort, Vers 19b. Wollen Sie mal reinsehen? Auf, dass ihr erfüllt werdet mit allerlei Gottesfülle. Dieses Sätzchen fasst das Ganze zusammen. Nicht? Wenn Jesus in meinem Herzen wohnt, ich lebendiges Glied in der Gemeinschaft bin, in der Gemeinde Jesu Christi, wenn ich stark werde am inwendigen Menschen, wenn ich Jesu Liebe erkenne, dann bewirkt das, dass ich erfüllt werde mit allerlei Gottesfülle. Also Paulus hat eine ganze Reihe Sachen gesagt und die münden alle ein in den großen Wunsch. Ich wünsche euch, erbitte euch, dass ihr mit Gottesfülle erfüllt werdet. Und meine Freunde, da stehe ich in einem Punkt, auch Sonntag im Gottesdienst habe ich damit zu tun, dass wir in unserem blassen Christentum, in unserem schwachen Kirchenchristentum des 20. Jahrhunderts so wenig Ahnung haben von der Stärke dessen, was der ersten Gemeinde geschenkt war, wonach sie ausgestreckt hat. Erfüllt mit Gottesfülle. Da ist ein Bild gemeint, dass ich ein leeres Gefäß bin und uns strömt die Fülle Gottes hinein. Der Reichtum Gottes, alles, was er hat, Gottes Liebe, das Liebe hineinströmt und Gottes Licht, das Licht in mich hineinströmt. Gottes Kraft und Stärke, das Kraft und Stärke einströmen, mit Gottes Fülle erfüllen. Darf ich mich nicht darauf hinweisen, dass es merkwürdig ist, wie dieses Wort Fülle eine Rolle spielt in der Bibel. Die Leute der Bibel und der lebendige Gott selber sind der Ansicht, dass man Christentum nicht in homöopathischen Dosen nehmen sollte. Sie wissen, was Homöopathie ist, das ist so eine besondere Heilweise. Sie ist sehr christlich, meine Mutter war furchtbar homöopathisch, nicht? Und da ist der Witz, dass man das nur in ganz kleinen Portionen kriegt und wenn wir Halsweh hatten und irgend sowas, da wurde aus so einem Fläschchen in so ein Glas geschickt, da musste man alle zwei Stunden so nehmen, das war ein Minimum von Medizin und es ist sicher sehr heilsam, dass ich so gesund bin, da danke ich nur der Homöopathie. Aber, liebe Freunde, da sagt er, die Bibel, wir sind so geneigt, auch das Christentum in homöopathischen Dosen einzunehmen. Wir haben dienstags eine Bibelstunde, da kommen wir eine ganze Woche mit auf. Nein, sagt der Paulus, du sollst Gottes Wort in dich hinein essen. Mit ein bisschen Heilserkenntnis und Freude am Herrn. Nein, sagt Paulus, du solltest erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Jesus sollte in dir wohnen. Verstehen Sie? Sollte Fülle, Fülle, Fülle. Und es ist mir merkwürdig, ich habe mal meine Konkordanz vorgenommen, wie das Wort Fülle nun tatsächlich eine tolle Rolle spielt in der Bibel. Lassen Sie mich einfach so ein paar Worte mal vorlesen. Jeremia, mein Volk soll meiner Gaben die Fülle haben. Die Fülle. Jesaja noch einmal. Ich will ihnen Frieden die Fülle gewähren. Darf ich mal ihn fragen, ist ihr Herz erfüllt mit Frieden in Fülle? Sind ihre Häuser Wohnungen des Friedens, dass es überquillt? Geht von ihnen ein Strom von inneren und äußeren Frieden aus an ihre Arbeitsstelle? Oder wie sieht das aus? Ich will ihnen Frieden die Fülle gewähren. Weiter, Malachi. So spricht der Herr, ich will Segen herabschütten, die Fülle. Wir dürfen Leute sind ja bei jedem Schritt den Segen Gottes erfahren. Wissen Sie, bei jedem Schritt. Nicht? Ich habe heute, wie ich hier runterging ins Weigelhaus, habe ich einfach allerhand vor und alles so von den Herren gebracht. Segen das auch. Dann hatte ich meine BK-Stunde vergessen. Und die fing erst so ein bisschen, die habe ich vorher so ein bisschen lahm an. Einmal fiel mir ein, Mensch, du darfst auch da eben bloß seufzen, Herr segne. Verstehen Sie, bei jedem Schritt, bei jedem Geschäft, bei allem dürfen wir spüren, wie er seine Kinder segnet. Er kennt uns wirklich. Segen die Fülle, nicht in homöopathischen Tröpfchen, sondern Fülle. Oder Matthäus, wer da hat, sagt Jesus, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Was denn? Und alles, was ich brauche, Heiliger Geist und Freude am Herrn und Überwindungskraft, nicht? Wer der hat, der wird gegeben, dass er die Fülle habe. Oder Johannes bezeugt, na, welches Wort? Johannes 1, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Wie man manchmal am Gottes ein kleines Tröpfchen gibt und dabei ist ein Reichtum aufgetan. Verstehen Sie, das sind also alle Gnadengaben, alle inneren Güter gemeint. Also ich sage nochmal, das ist hier keine Evangelisationsversammlung. Ich rede zu Leuten, wo ich voraussetzen kann, was gemeint ist mit Segen, verstehen Sie, mit den himmlischen Gaben, die er die Fülle geben will. Dass er erfüllt wird mit allerlei Gottesfülle. Ich habe mal so im Geist in der Bibel so ein bisschen rumgeguckt. Und da gibt es tatsächlich so ein paar Geschichten, die davon reden, dass Christen so anspruchslos sein können. So anspruchslos. So auch im Christentum homöopathisch. So tröpfchenmäßig. Da ist zum Beispiel eine Geschichte, da kommt der Prophet Elisa, da liegt der Prophet Elisa im Sterben. Und da besucht ihn nochmal der König Joas, dieser arme, schwache Mann. Er merkt, was das bedeutet, wenn dieser Mann Gottes jetzt weggenommen wird. Und da sagte Elisa zu ihm, nimm einen Pfeil und Bogen, König, mach's Fenster auf und schieß den Pfeil hinaus. Dann der König tut es verwundert, wie der Pfeil von der Sehne schnellt hinaus. Da sagte Elisa auf seinem Sterben, ein Pfeil des Heils gegen die Feige des Volkes Gottes. Er geht ihm in Unterricht, was dieses Symbol des Pfeils sein soll. Und dann sagt er, nimm mal einen Pfeilbündel und schlag auf den Boden. Und der König schlägt dreimal auf den Boden. Da heißt Elisa, war zornig und sagt, warum hast du dich öfters geschlagen? Du wirst die Syrer dreimal besiegen und nicht mehr. Hättest du 10-mal geschlagen, hättest du einen völligen Sieg über sie erlangt. Es ist eine merkwürdig typisch alttestamentliche Geschichte. Es ist viel verhüllt dabei. Aber verstehen Sie, der geheime Sinn der Geschichte ist die, oh König Joas, du kannst gar nicht kapieren, dass Gott viel mehr an dir tun will, als du nimmst. Dreimal scheint dir viel zu sein, nicht? Er will viel mehr geben und an dir tun. Es wird eine Geschichte erzählt vom Propheten Elisa, da kommt ein Weib zu ihm und sagt, meine Schuldner, mein Mann ist tot und meine Schuldner wollen mir jetzt Haus über dem Kopf verkaufen und ich habe meinen Söhnen nichts mehr zu essen. Da sagte Elisa, hast du noch ein bisschen was zu Hause? Hast du noch irgendwas? Ja, sagt sie, ein klein bisschen Öl. Das ist ja kostbar da im Morgenland bei den armen Leuten. Und da sagt er, hol dir Gefäße. Und mach die Tür zu, leih dir Gefäße von Nachbarn und mach die Tür zu und dann füllst du aus deinem Krüglein mal voll, nicht? All die Gefäße. Und dann leiht sie ein paar Pötte und schließt die Tür zu und fängt an, aus ihrem Krüglein zu gießen. Und wenn Gott segnet, dann wird das ein bisschen Öl viel, wissen Sie? Das habe ich auch schon erfahren, nicht? Da wird das ein bisschen Öl viel und du füllst den ersten Pott und zweiten Krug und dritten Schüssel, nicht? Und auf einmal sagt der Sohn, der es immer anreicht, die Schüsseln sind alle. Hättest du doppelte Portion Schüsseln hergeholt, hättest du doppelt so viel Öl gehabt. Wissen Sie? Dass ihr erfüllt wird mit allerlei Gottes Willen. Was erwarten Sie eigentlich an Kraft, an Freude, an Heiligen Geist? Nur ein bisschen. Sie bitten um den Heiligen Geist. Ist er da? Nehmen Sie doch endlich. Ein Mann Gottes hatte mal gesagt, ihr macht es mit den geistlichen Gaben, wie jener blödsinnige Mann, der von der Arbeit nach Hause kommt, auf dem Stuhl dient und sagt, Frau, jetzt hätte ich gerne eine Tasse Kaffee. Sagt sie, habe ich dir ja schon hingestellt. Ah ja, sagt, aber ich hätte doch gerne eine Tasse Kaffee, sagt er nicht. Da steht sie doch. Ach Frau, ich bitte dich um eine Tasse Kaffee. Da steht sie doch, brauchst du bloß noch trinken. So dumm wird ein Mann nicht sein. Da hatte ich zu hoch von meinem Geschlecht, dass ein Mann so dumm wäre. Aber dann sagte dieser Gottesmann, habe ich in einem alten Buch gelesen, so macht ihr es, die Gaben Gottes sind da, die Kraft ist da, in Jesus euch vermittelt. Er hat einen Feind besiegt, der Heilige Geist ist da, Freude ist da. Und ihr betet immer, Herr, gib mir einen Heiligen Geist, Herr, gib mir Freude, Herr, gib mir Überwindungskraft, statt endlich zu nehmen, ist ja da. Nicht? Er reicht uns dauernd darum, wir bitten ein Leben lang um Ausrüstung im Heiligen Geist, statt zu nehmen. Die sind deutlich. erfüllt werden mit allerlei Gottesfülle. Es ist mir an diesem Wort heute Nachmittag aufgegangen, dass wir nicht so klagliche Christen sein brauchen, wie wir sind. Mit einem Wort. Nicht so eine klagliche Christen sein brauchen, wie wir sind. Das ist eine schöne Sache, nicht? Warum uns Mut machen, es nicht zu sein? Und nun schließt der Paulus diesen ganzen Abschnitt mit einer herrlichen Anbetung, mit einem Lobgesang. Also das ist auch sprachlich. Ja, das müsste man in Griechisch vorlesen, wissen Sie? Sprachlich schön. Es gibt immer wieder Stellen der Bibel, wo ich sage, abgesehen von der herrlichen Wahrheit, ich kann mir einfach nichts Schöneres vorstellen. Goethes Sprache im Faust zweiten Teil ist unbeschreiblich, aber es ist nichts gegen das hier. Und nun erst der Inhalt. Ich lese eben. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über all das, das wir bitten oder verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Lassen Sie mich zu diesem Lobgesang erstmal Folgendes sagen. Es gibt in den Briefen des Paulus ab und zu mal mittendrin so ein Lobgesang. Wenn ich mal diese schriftgelehrte Gemeinde fragen, wo zum Beispiel? Seine Theologen sind scheiden so aus und Prediger, die müssen es wissen. Die müssen mit Markt zahlen, wenn sie es nicht wissen. Ja, ja. Römer 11, wo die Judenfrage behandelt, Römer 9 bis 11, er hat sich alle beschlossene Unglauben, dass sie sich über alle erbarme. Oh, welch eine Tiefe der Weisheit und Erkenntnis Gottes, der bricht daraus. Ne? Sehen Sie, Paulus ab und zu übermannt ihn das, dass er aus einer ganz, ganz, möchte man sagen, theologischen Darlegung ausbricht in Anbetung. Und das ist mir deshalb so wichtig. Zunächst, weil hier deutlich wird, dass der Paulus nicht Lehren verzapft, sondern mit jedem Wort vor dem Herrn steht. Sehen Sie mal, es gibt im Petrusbrief ein freches Sätzchen, wo der Petrus schreibt, dass unser Bruder Paulus manchmal schwer Verständliches schreibt. Und wer mal den Römerbrief gelesen hat, der versteht das Seufzen dieses alten Fischers, der sagt, Paulus, da ist ein gelehrter Krücke in unseren Verein reingekommen, der kompliziert die Dinge, nicht so? Und an diesen Stellen wird deutlich, Paulus, der ganz große Denker, was ist der Römerbrief für ein kristallklares Denkgebäude, nicht? Christentum ist nicht Gefühlssache, da ist der Verstand toll beteiligt, Gott sei Dank. Das ganze Evangelium des Paulus verkündigt ist auf Recht. Gott kommt zum Recht. Sünde wird gerichtet am Sohn. Verstehen Sie? Das ist die Rechtsfrage, die Herren Juristen, ist entscheidend im ganzen Evangelium. Das ist ein wundervolles Denkgebäude. Aber bei ihm ist es nicht rein verstandesmäßig, intellektuell, sondern auf einmal legt er weg und sagt, oh Herr, so wundervoll ist dein. Ich weiß nicht, ob Sie verstehen, was ich meine. Sein ganzes Schreiben ist so in der Gegenwart nicht. Die Wand ist so dünn dazwischen, dass er ab und zu durchschlagen muss und sagen, Herr, ich fasse deine Hand und bete an und falle vor dir nieder. Ich finde es herrlich, diese Anbetungsverse. Nun lassen Sie mich, so, ich kann das, da könnte man jedes Wort stundenlang predigen, lassen Sie mich eins rausgreifen. Dem aber, der überschwänglich tun kann, Er kann in uns wohnen. Er kann uns erfüllen mit Gottes Fülle. Er kann aus uns eine Gemeinschaft machen. Er kann, was ist da noch alles gesagt, uns Erkenntnis geben. Er kann. Rechnen Sie im Lauf des Tages mit dem, der kann. Warum kann Gott? Er kann Bande der Sünde brechen. Es sind ja sicher Menschen hier, die sehr in Not sind. mit Dingen, die sie keine Menschen sagen können. Er kann Bande der Sünde zerbrechen. Er kann die schwierigsten Familienverhältnisse heilen. Es ist mir oft so schwer, wie oft so die feinsten Leute, Mann und Frau, manchmal nicht zusammenkommen können. Beide brechen Leute. Er kann es heilen. Er kann Liebe schenken. Er kann Nöte stillen, die kein Mensch stillen kann. Er kann, wenn ich innerlich mich tot fühle, neues Leben schenken. Er kann. Warum kann Gott? Das steht hier, weil er stark ist. Er hat Kraft. Und sehen Sie, und da kommt aber ein Wörtchen, das mich gepackt hat. Darf ich nochmal hier all intelligenten Leute bitten, nochmal den Rhythmus zu hören. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten und verstehen, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Jetzt habe ich den Rhythmus gelesen, aber ich habe was ausgelassen. Ich habe ein Sätzchen ausgelassen, das einfach den Rhythmus stört. Das einmal da drin ist, dass man drüber stolpern soll. Dem aber, der überschwänglich tun kann, über alles, was wir bitten und verstehen, nach der Kraft, die da in uns wirkt. Das passt nicht in den Rhythmus rein. Was soll das heißen? Verstehen Sie? Das passt so wenig in den Rhythmus sprachlich hinein, dass es so hingelegt ist, dass wir dran hängen bleiben sollen. Ich bin überzeugt, das ist das wichtigste Sätzchen. Nach der Kraft, die in uns wirkt. Was soll das bedeuten? Sind Sie alle noch dabei? Oder rede ich zu schwer? Bin ich bereits Fantasier? Nein, sind Sie noch bei? Ich bitte Sie, Sie müssen dabei sein. Ich sagte, Gott kann. Warum? Er hat Kraft. Und da sagte Paulus, er hat Kraft. Und diese Kraft wirkt ja bereits in uns. Sonst säßen Sie gar nicht hier. Sonst wäre in Ihrem Herzen noch gar kein Licht aufgegangen. Die Kraft Gottes hat ja in Ihrem Herzen schon angefangen, dass sie beten und glauben und weinen über Sünde und sich seufzen nach und sich sehen nach Erlösung. Da hat die Kraft Gottes in ihnen schon angefangen. Was wollt ihr noch? In eurem Leben ist die Kraft Gottes schon sichtbar geworden. Sie hat tief im Herzen angefangen zu arbeiten. Aus dir toten Menschen ein Gemacht, der sich nach dem Heiland sehnt. Sitzen doch Leute hier, die hätten vor 10 Jahren nicht dran gedacht, dass sie mal bei Pastor Busch eine Bibelstunde säßen, nicht? Und ich hätte doch nie gedacht, dass ich mal hier stände und Bibelstunden hielte. Unsere Herzen waren doch tot. Wir sind doch hier nicht ein Haufen von christlichen Leuten, die von Jugend an christlich waren, die mal dahin getrottelt sind. Ist was geschehen bei uns, bei den meisten von uns, nicht? Die Kraft hat angefangen zu arbeiten. Die göttliche Kraft. Um diese Kraft gehört Gott, und mit dieser Kraft kann er tun, mehr als du bittest. Du bittest alles Mögliche, er könnte viel mehr tun. Du ahnst es nicht, mehr als du verstehst, nicht? Du ahnst es nicht, was du tust. Sehen Sie, ich habe meinen Jungs vorhin die Sache mal so erklärt, da oben in der BK-Stunde. Als ein Mann, ein Flieger nach Hiroshima flog, da war er so stark, dass er in einer Sekunde 65.000 Menschen umbringen konnte. Der muss stark sein, nicht? Da waren Athleten drunter. Ein junger Bursch hat in einer Sekunde 65.000 Menschen umgebracht. Muss der stark gewesen sein. Dabei war dieser Mann eine ganz schmächtige, schlanke, schwache Erscheinung. Er war gar nicht stark. Er war eigentlich ganz schwach. Aber er drückte auf den Knopf und 65.000 Menschen kamen um, so stark war. Das heißt, er hatte die Stärke nicht in sich, verstehen? Aber er drückte auf den Knopf und dann war er stark. Und so ein schreckliches Bild, aber lassen Sie es sich mal im Guten wenden. Wir sind Leute, die sind in sich ganz schwach. Keine Kraft zum Guten, keine Kraft zum Glauben. Aber ich drücke auf den Knopf des Gebetes, im Glauben, und dann habe ich die Kraft in Bewegung gesetzt, die Welt schuf. Die Welt schuf, die den Sohn aus dem Tode erweckte. Christen sind in sich so schwach, dass man überhaupt nicht aussprechen kann. Und im Glauben und Gebet so stark, dass sie die stärkste Kraft in Bewegung setzen, die es gibt, nämlich den lebendigen Gott, der kann tun mehr, als wir bitten und begreifen können. Dem aber, der tun kann, über bitten und verstehen, mit der Kraft, mit der er bei uns angefangen hat zu wirken, dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, zu aller Zeit. Hier muss ich noch was Nettes sagen. Ach, Sie Arme, aber ich bin gleich fertig. Ist nicht ganz einfach heute, aber ich kann Ihnen nicht helfen. Gottes Wort ist überhaupt nicht einfach. Wer einfache Sachen wollte, der liest also dann Quick oder irgendwas Blödes. Nicht? Das können Sie lesen, ohne zu denken. Dem sei Ehre in der Gemeinde ist zu aller Zeit. Das steht im Griechischen von Generation zu Generation. Eis prasas tas geneas, für die Griechisch können. In alle Generationen hin. Dem sei Ehre in der Gemeinde, die in Christo Jesu ist, durch alle Generationen. Da ist was Wundervolles gesagt. Da wird einfach so beiläufig gesagt. Durch alle Generationen wird eine Gemeinde Jesu Christi da sein. Nun lassen Sie mal den Rosenberg aufstehen. Wissen Sie, wer Rosenberg war? Der hat gesagt, das ist aus, der Mythos des 20. Jahrhunderts ist ein anderer, der heißt Blut und Boden. Da hat er geschrieben, früher starb man fürs Christentum, heute stirbt kein Mensch fürs Christentum. Er hat es dann ausprobiert und hat sich getäuscht, nicht? Heute stirbt man für Blut und Boden. Das war mit einer solchen Frechheit gesagt, die Zeit ist vorbei. Und das sagt der Paulus, dummes Zeug. Eis pasas geneas, in sämtlichen Generationen. Jetzt lassen Sie mal so einen richtigen Marxisten da drüben aufstehen, so einen richtigen Heidenker. Nein, sagt der Christentum, völlig überholt, nicht? Mit der Wandlung aller ökonomischen Gesetze wandelt sich dann auch die ganze Struktur so, dass Christen auch gar keinen Platz hat. Das stirbt ab mit den alten Leuten. Da brauchen wir gar nicht von vorne, das stirbt einfach ab. Da sage ich, das meinen Sie? Gottes Wort sagt, als Pater, das in alle Generationen wird eine Gemeinde Jesu Christi da sein. Das ist sehr tröstlich für einen Pastor. Wenn Sie ab und zu so Zeitschriften lesen, theologische oder Fachkonferenzen, da runzelt man die Stirn, wie es doch sehr bedenklich ist. Die mohammedanische Bevölkerung der Erde nimmt zu. Die christliche Bevölkerung kommt immer in wenig. Und was heißt hier christliche Bevölkerung? Die christliche Bevölkerung wird immer unchristlicher, nicht? Und die Kirchen werden immer leerer und die Pastoren immer kümmerlicher. Und dann sitzen sie zusammen, loten aus, wie lange der Laden noch gut gehen kann. Und da sagt Gottes Wort, als Vater, als Genas, alle Generationen. Darüber zerbreche ich nicht den Kopf. Es wird in allen Generationen Gemeinde Jesu Christi da sein. Bis ans Ende. Und ich muss sagen, das ist mir außerordentlich tröstlich. Und als ich während der Nazi-Zeit das mal begriffen hatte, was das da steht, da habe ich meinen Amtsbrüdern gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr in die Fachkonferenzen, wo ihr dauernd drüber sprecht, wie gefährdet die Kirche Jesu Christi ist. Ich will das gar nicht mehr hören. Nicht? Solange wir jetzt nicht Mut machen zu glauben, dass durch alle Generationen Gemeinde Jesu Christi ist, gehe ich nicht mehr hin. Ich habe es noch nicht mehr getan. Nicht? Das lassen Sie ganz sicher sein. Gemeinde Jesu Christi wird da sein. Da brauchen wir uns nicht Kopf zerbrechen. Nur darüber lassen Sie uns besorgt sein, dass wir drin sind. Es steht hier nicht Gemeinde Jesu Christi, sondern steht Gemeinde, die in Jesus ist. Sind Sie schon in Jesus? Ja, ich muss aber jetzt wieder.